Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge.
Echt? Warum?
Ja, sei nicht so überrascht.
Ach was.
Wir haben jetzt eine neue Serie durchgesuchtet. Und zwar letzte Woche, gleich an dem Tag, wo sie rauskam, haben wir angefangen, diese Serie zu schauen. Und innerhalb von 2 Tagen haben wir sie durchgeguckt.
Das war ein richtiges Fest.
Das war wirklich ein Fest. Ich habe mich sehr darauf gefreut, hatte aber auch ein bisschen Angst. Und zwar geht es um die Serie Becoming Karl Lagerfeld. Über Karl Lagerfeld.
Ist never.
Krass, oder?
Krass.
Ich war so ein bisschen zwiegespalten von der Meinung, weil ich nicht wusste, wie Daniel Brühl Karl Lagerfeld spielen wird.
Warum?
Also da war ich nicht so sicher, ob der dazu passt.
Ich mag den ja. Der hat ja schon Niki Lauda gespielt in Rush und ich fand den klasse damals schon.
Das habe ich nicht gesehen.
Dann haben wir noch etwas nachzuholen.
Ja, vielleicht.
Aber ich sehe dein Grinsen.
Ich sehe dein Grinsen. Aber ich habe ja so eine Affinität für Karl Lagerfeld. Ich mag Karl Lagerfeld. Es war ja krass an dem Tag, als er gestorben ist, am 19. Februar 2019. Das weiß ich deshalb so genau, weil meine Oma am 19. Februar Geburtstag hat. Da war ich so richtig so, oh mein Gott, Karl Lagerfeld ist gestorben. Und ich dachte so, nein. Und meine erste Reaktion war eine sehr, sehr logische. Ich bin auf karl-lagerfeld.com oder was weiß ich, .de gegangen, in den Shop und habe mir eine Tasche mit Karl Lagerfeld bestellt. Also mit dieser Figur Karl Lagerfeld als Handtasche.
Du hast Leichenflattern gemacht.
Nein, ich habe gedacht, oh nein, jetzt ist der tot. Und da dachte ich so, das gefällt mir nicht. Und dann wollte ich einfach irgendwas haben von ihm. Und dann habe ich mir die Tasche bestellt.
Ich denke, es ging ganz vielen Menschen so, dass es denen nicht so gut ging an dem Tag. Also jedenfalls die, die mit ihm sehr viele positive Dinge verbinden. Ich fand es auch extrem dramatisch, denn ich hatte eine sehr starke Karl Lagerfeld Chanel-Zeit in den Mitte 2010ern. Da habe ich alles, was es da gab, gesuchtet. Also
aber wahrscheinlich nicht geshoppt.
Ach, überhaupt nicht. Um Gottes Willen. Chanel hätte ich gern. Mich hat immer nur Chanel interessiert.
Nee, ich fand ihn auch als Person toll. Also sein Auftreten. Und er war so unnahbar, aber doch irgendwie charmant. Und er hat Stil. Und ich mochte einfach alles, was er ausstrahlte. Er hatte so einen unglaublichen Ehrgeiz und ich fand ihn einfach toll. Jetzt will ich eigentlich den Bogen zur Serie wieder spannen, denn damit haben wir ja angefangen. Wie fandst du sie denn?
Ich fand sie toll. Mir hat vor allem die Musik gleich mal so zum Start gut gefallen. Wir haben auch, ich weiß gar nicht mehr genau, aber die ersten 3 Folgen, die haben wir so am Stück, haben wir gleich mal so durchgesuchtet, ohne Unterbrechung. Und ich war sehr begeistert von der Dynamik. Es ging relativ schnell los und man war eigentlich auch ohne viel Erklärung gut im Thema drin, ohne dass man auch viel Vorgeschichte brauchte, was noch war und was so kam. Vielleicht lag es auch daran, dass wir ja mehr oder weniger schon relativ viel über ihn wissen. Aber ich fand das schon sehr farbig und sehr bunt und ich habe mich in die Zeit gut reinversetzt. Ich habe aber am Anfang noch so ein bisschen gefremdelt mit dem Daniel Brühl als Karl.
Ich gar nicht. Ich war so skeptisch und also ich habe mich relativ schnell an ihn gewöhnt, muss ich sagen. Weil ich fand, er hat es gut gespielt. Also er hat ihn wirklich gut getroffen. Er hatte so diese kleinen Schmunzler im Gesicht oder wie er manchmal den Kopf so schräg gelegt hat. Also ich fand, er hat so diese Mimik und die Gestik hat er gut wiedergegeben. Und da habe ich dann irgendwann völlig gedacht, ja, könnte Karl Lagerfeld vielleicht sein. Auch wenn er nicht so aussieht.
Ich mochte es vor allem, weil er sehr schnippisch war. Und das ist ja auch etwas so diese Schnelligkeit, etwas schnell rauszuhauen. Und das sitzt dann auch wie so ein Nadelstich. Ich hätte mir das tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich hätte ihn noch ein bisschen krasser mir vorgestellt.
Übrigens will ich noch mal einhaken kurz. Ich fand jetzt nicht, dass farbig und bunt und so, wie du das beschrieben hast, das habe ich jetzt nicht assoziiert. Also wo ich dir total zustimme, ist, dass die Musik toll ist. Also gerade auch die vom Intro, sag ich mal. Aber ich fand jetzt nicht übelst bunt. Ich fand sie sogar so ein bisschen, dass es teilweise ein bisschen melancholisch und traurig war. Also ein bisschen einsam.
Ja, das ist vielleicht so eher diese Charakterdarstellung. Aber ich fand so diese Disco-Szenen und so diesen Lifestyle, auch so die Geschwindigkeit, auch der Schnitte. Also wann passiert was? Das war ja doch relativ schnell hintereinander. fand ich dann doch, also ich fand es frisch. Vielleicht ist es nicht knallig und bunt, aber es ist frisch. Hat mir gut gefallen.
Auf jeden Fall ist die Serie absolut sehenswert. Ich würde sagen, auch für Leute, die nicht unbedingt eine Affinität jetzt unbedingt zur Mode haben, sondern die sich einfach mal über das Leben einer Person informieren wollen oder einen Teil des Lebens einer Person. Ich fand jetzt nicht, dass Mode nur der Fokus ist, sondern eher das Leben von ihm. Und fand ich sehr, sehr gut.
Ja, ist halt so ein Biopic, ne? Das ist ja auch generell jetzt schon ziemlich trendy, nachdem es ja ganz viele andere Verfilmungen gab, auch gerade jetzt durch verschiedene Modeserien. Es gibt ja noch diese Cristobal Balenciaga Doku, also Serien-Doku oder über Elton John zum Beispiel. Das gibt's ja jetzt immer mehr. Finde ich schon cool, dass da sowas gemacht wird. Ich lese ja auch gerne Biografien.
Ja, ich auch. Ich habe auch schon Bücher über Karl Lagerfeld gelesen und nachdem die Serie rauskam, habe ich mir sogar das Buch mit der Diät bestellt, einfach weil er es geschrieben hat oder mitgeschrieben hat. Weil ich einfach dachte, ach, wenn er irgendwie ein Buch geschrieben hat, will ich das haben. Toll, oder?
Ja, hast ja nicht schon genügend Karl Lagerfeld Bücher. Gibt ja da ein paar davon, ne?
So 4, 5 habe ich schon. Und eins mit seinen Zitaten. Mit all seinen Zitaten, die so berühmt sind. Und jetzt denken alle gleich wieder an dieses Jogginghosen-Zitat. Das mich total nervt, weil ich finde, es gibt viel, viel andere Zitate, die auch ganz toll sind und die so ein bisschen in Vergessenheit geraten hinter dem Jogginghosen-Zitat. Oder vielleicht ist es einfach wegen der Jogginghose, ich weiß es nicht.
Ja, Zitate werden wir heute auf jeden Fall häufiger hören in der Folge.
Yay.
Ja, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, wir sollten einfach ans Ende der Serie springen und so ein bisschen über das sprechen, was nach der Serie eigentlich kommt und durch die Serie gar nicht erzählt wird, oder?
Ja, weil alles davor kann man sich angucken. Und ich denke, auch was danach kam, ist sehr interessant. Vielleicht gibt es ja auch mal eine zweite Staffel, das weiß man ja nicht.
Da bin ich ja dagegen.
Ich bin dafür.
Ja.
Oh, ich war so traurig, als das nach 6 Folgen einfach geendet ist. Wie kann sowas nach 6 Folgen einfach schon enden?
Ich finde das super. Ich fand das Ende auch ganz klasse.
Das Ende war super. Das Ende war super, da stimme ich dir
zu. Ja, jetzt sag doch mal, was war das Ende denn?
Aber da darf ich das sagen? Okay.
Ja, sag das Ende.
Gut, also alle, die nicht wissen wollen, wie es endet, skip mir jetzt die nächsten 15 Sekunden. Also das Ende war, wo Karl Lagerfeld das Fax von Chanel bekam mit dem Angebot, da die Haute Couture-Linie zu übernehmen.
Krass, ne?
Das war das Ende und er hat quasi einen Blick darauf geworfen, ohne dass man jetzt gesehen hat, wie er sich entscheidet.
Ja, das war 1982. Die Serie erzählt ja quasi 10 Jahre aus dem Leben von Karl Lagerfeld. Und in diesem besagten Jahr kam in der Serie so dargestellt das berühmte Fax von Chanel mit dem Angebot, steig bei uns ein. Und er hat es ja auch gemacht.
Gute Entscheidung.
Absolut. Ich glaube, niemand, der mit Mode ernsthaft was zu tun hat, kommt an diesem Zeitraum vorbei. Der ist extrem prägend und extrem wichtig. 1983 kam dann schon die erste Kollektion, die erste Couture-Kollektion und Ready-to-Wear-Kollektion von Chanel bei Lagerfeld raus. Und 1983 gab es dann auch die letzte Kollektion für Chloé. Ich habe dir einen Look mitgebracht von Chloé, beziehungsweise 2, und die darfst du gerne mal beschreiben.
Okay, 2 Looks. Soll ich beide jetzt beschreiben?
Ja, beschreib mal beide.
Okay, also es sind 2 Frauen in Kleidern. Die linke Frau trägt ein Kleid, was im Rockbereich schwarz ist und es ist ärmellos und hat quasi so einen V-Ausschnitt, aber so spitz hoch geht es an den Brüsten jeweils. Also das ist wie so Zacken sind, 2. Und dann ist es quasi oben rot, im Bauchbereich blau und unten der Rock ist schwarz. Und über eine Schulter hängt ihr so, oder ist so angenäht in Silber, ich glaube Pailletten, so ein dünner Träger, der zieht sich bis zu dem Ausschnitt in die Mitte. Und im Bereich zwischen den beiden Brüsten sieht es dann aus, wie als wäre es ein Duschkopf und als würde dann Wasser rausströmen, das wie sich so ein Trapez nach unten, also weit nach unten fächert. So als würde Wasser rausfließen, aber in Pailletten. Also es sieht aus, als trägt sie einen Duschschlauch über die eine Schulter und es als fließt Wasser raus, das in Pailletten. Gut, oder? Wie ich das beschrieben habe.
Ein Duschschlauch.
Na, cool. Heißt es ja. Nicht Duschschlauch?
Doch, ja.
Na, nicht, dass ich wieder so einen Fail leiste wie mit dem Handknöchel?
Nein, alles gut.
Okay.
Duschschlauch. Ich mag das.
Naja, so ein Dusch.
Nein, Ding. Duschschlauch ist doch gut.
Gut. Und die andere hat ein sehr, sehr elegantes Kleid an. Es ist schwarz und hat eine Knopfleiste links und eine Knopfleiste rechts, die von der Brust gehen bis zum Schritt. Und es sind halt mehrere Knöpfe untereinander in Silber. Und es ist so wie ein Neckholder. Und jetzt trägt sie eine Kette um den Hals. Also der Neckholder an sich ist so ein Band in Silber. Ich kann nicht erkennen, ob das auch Pailletten sind oder ob das Steinchen sind oder keine Ahnung. Ansonsten ist das Kleid lang, körperbetont, unten ab dem Knie bis zum Boden. Also es ist bodenlang. Ab dem Knie bis zum Boden sind da auch so ganz zarte Linien an den Seiten jeweils, auch in Pailletten. Und unten der Saum ist auch so in Silberpailletten. Dazu trägt das Model Handschuhe, die über die Ellenbogen gehen, also bis zum Oberarm. Auch in so Silbergrau und spitze silberne Schuhe. Sehr, sehr elegant.
1983 ist ja diese Kollektion gewesen. Das ist quasi auch die letzte für Chloé. Und Karl Lagerfeld ging im Streit von Chloé weg. Das wurde ja auch so ein bisschen in der Serie angeteasert. Ein bisschen erklärt, wie das Verhältnis zu den Besitzern bzw. zur ehemaligen Designerin gewesen ist. Und wie empfindest du denn diese Looks, wenn du diese hier so siehst?
Ja, der linke Look, also der erste Look, den ich beschrieben habe, der ist sehr, ich würde sagen, schon wagemutig, auch für die Zeit wahrscheinlich so ein bisschen extravagant und mutig. Und der andere ist sehr classy. Ich weiß nicht, was du dir jetzt erhoffst, deine Antwort.
Na, ich wollte einfach nur deine persönliche Meinung hören, ob du das für 1983 modern findest, ob du das altmodisch findest oder ob du sagst, also das ist jetzt etwas, was jede Frau aus dieser Zeit als begehrenswert empfunden hat, auch wenn wir da noch nicht geboren sind.
Ja, ich weiß. Also, wenn ich an die 80er denke, denke ich schon an bunte Farben, was das erste Kleid natürlich hat, aber sind beides keine typisch 80er-Looks. Der zweite Look, der etwas klassischere, na gut, soll ich sagen altmodisch, es ist halt klassisch. Ich finde es nicht altmodisch, ich finde es klassisch. Vielleicht nichts, was man in der Zeit unbedingt häufig gesehen hat. Und den ersten Look hat schon, finde ich, passt schon besser in die Zeit. Aber mir gefällt er halt nicht so. Wobei ich die Idee mit dem Duschdings ganz witzig finde.
Okay.
Wie findest du das denn?
Also mir gefällt vor allem der zweite Look, also das schwarze Kleid gefällt mir sehr gut. Ich mag das, die Knöpfe sind sehr weit außen angesetzt, was eine tolle Silhouette macht. Das gefällt mir sehr gut. Es ist sehr schmeichelnd grundsätzlich. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das sehr zeitlos ist.
Ja, habe ich ja gesagt. Klassisch.
Ja, halt. Genau.
Ja.
Ja, klassisch kann ja auch altmodisch sein.
Nee, finde ich nicht. Ja? Also, nee. Dann hätte ich wahrscheinlich eher so konservativ vielleicht oder so gesagt.
Okay.
Nur das als Abgrenzung meiner Ausführungen.
Als Abgrenzung deiner Ausführungen. Schön. 1983 war dann die erste Couture-Show für Chanel. Chanel war zu dem damaligen Zeitpunkt ein Unternehmen, was weltbekannt war, aber das durch drei unterschiedliche Designer geprägt war. Also im Unternehmen haben drei verschiedene Designer an unterschiedlichen Kollektionen gleichzeitig gearbeitet und diese waren auch teilweise dafür verantwortlich, wie die Kollektionen präsentiert bzw. auch beworben wurden. Coco Chanel ist schon verstorben zu dem Zeitpunkt und dieser Umstand, dass diese drei Designer an diesem Unternehmen arbeiten, hat dazu geführt, dass es nach außen hin keine klare Linie, keine klare Botschaft hatte und teilweise die Kollektionen aussahen, also vor allem wenn wir die uns heute nochmal betrachten, aber auch damals war das schon so der Eindruck, dass es teilweise nach Katalogmode aussah, es aber natürlich extrem hochpreisige Mode dennoch war und in dem alten Glanz dieser berühmten Chanel, dieser berühmten Coco Chanel, dem überhaupt nicht standgehalten hat. Wie gesagt, Karl Lagerfeld kommt ins Unternehmen und macht seine erste Kollektion und aus der habe ich dir zwei Looks mitgebracht.
Das ist natürlich jetzt spannend, weil alle, die die Serie gesehen haben, werden ja wissen, dass er zu der Zeit noch keine Haute Couture-Kollektion gemacht hat und da so ein bisschen verschmäht wurde. Also so, dass er immer eher in der Prêt-à-porter-Richtung gesehen wurde.
Genau, kurz nochmal gesagt, Couture ist also handgefertigte Einzelteilmode unter speziellen Bedingungen. In der Serie wird es ja teilweise auch nochmal angerissen. aber das ist eben was Besonderes. Hier geht es ums Handwerk, hier geht es um Kunst und vor allem steigt der Preis.
Das sieht sehr klassisch aus. Nicht altmodisch, aber klassisch. Das sieht sehr Chanel-mäßig aus. Es ist ein, ich kann es nicht richtig sehen, ich denke, es ist ein Kostüm.
Ja.
Also ein langer Rock, ein sehr enger Rock, also ein bienenlanger Bleistiftrock und ein Blazer da drauf mit alles in schwarz, goldene Knöpfe in der Mitte und dann ein V-Ausschnitt und ein weißer Kragen und weiße breite Säume, also am Ärmel, so als wäre, würde quasi eine Bluse rausgucken und die wäre so umgeklappt dran.
Manschette.
Wie eine Manschette? Und dann eine Kette mit so rubinfarbenen Steinen, mit einem großen, ovalen, runden Stein und mehreren eckigen Steinen. Und in der Hand trägt das Model weiße Handschuhe. Also sie hat sie nicht an, sondern sie trägt sie tatsächlich nur in der Hand. Classy.
Classy. Ich gebe dir gleich nochmal den zweiten Look dazu.
Krass. Das ist jetzt farbig. Sehr, sehr farbig. Es ist ein Kostüm aus Tweed und zwar in den Farben Weiß, Pink und Hell- und Dunkelblau mit einem Muster mit so wie Streifen horizontal und vertikal. Aber es sind doch keine Rauten, also schaut es euch gern an auf unserem Instagram-Kanal Lost on Planet Fashion. Den Blazer trägt das Model offen, hat ein bisschen Schulterpolster, ansonsten ein Kurzblazer, also geht bis zur Hüfte. Und dazu trägt sie eine pinke Bluse. Ich frage das deshalb so, weil die hat an der Seite die Knopfleiste. Dadurch sieht es irgendwie so aus wie so ein, Gott, entschuldigt bitte den Vergleich, wie so eine weiße Kochschürze, also wie so eine Kochbluse. Die hat ja auch so an der Seite diese Knöpfe. So sieht die aus, aber in schön und in kurz und in pink. Mit pinken Knöpfen. Am besten vergesst ihr das mit der Kochbluse wieder. Und dazu trägt sie eine weiße Perlenkette und eine weiße Kette mit Steinen in Rot und transparent und mit goldenen Elementen. Und ich glaube noch eine Kette, so in Gold, eine etwas kürzere. Oder es ist, das kann ich auch nicht erkennen, eine Brosche oder ein Element einer Bluse am Ausschnitt. Also auf jeden Fall ist goldene Hardware noch hier im Schlüsselbein. Und sie trägt dazu einen kleinen pinken Hut mit einem kleinen Pinkband und einer pinken Schleife drauf mit einer weißen Perle. Und sie trägt auch Handschuhe in der Hand. Das gefällt mir ziemlich gut. Das sieht irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass das damals schon so eine Mischung war aus schick und modern. Und das vermittelt irgendwie Lebensfreude. Und der Hut ist zwar nicht so ganz meins, aber irgendwie hat das Outfit was. Also es spricht mich sehr an. Es ist mutig.
Ich finde es ganz besonders, also gerade der zweite Look, ich mag die Farbigkeit. Und Tweed ist ja eigentlich etwas, was teilweise ja auch sehr massiv und sehr altmodisch wirkt. Und das ist ja eigentlich ein totales Signature für Chanel, der Tweed. Und auch diese klassische Jacke und der knielange Bleistiftrock. Ich mag aber diese Farbigkeit und diese Kombination und vor allem dieses Muster, was sehr speziell ist, finde ich, weil es sehr, sehr grafisch ist. Und es gibt einen Look aus einer viel späteren, viel neueren Kollektion sozusagen, wo er ein ähnliches Muster aus mehreren Lagen Tüll, auch aus einer Couture-Linie entspringt das, quasi nochmal neu aufgreift, diese Idee. Und das kommt immer wieder, dieses Muster. Und ich finde das richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Einer der schönsten Tweed-Stoffe, die ich je gesehen habe. Und das schon in seiner ersten Kollektion. Weg von diesem Standard-Tweeds, die so teilweise ja sehr derb aus sind. Und die Kollektion war auch speziell sehr schwarz-weiß, feuerrot, die klassischen Signature-Farben auch und pink gab es häufig in der Kollektion.
Ja, ich finde es auch ein tolles Muster. Ja, was wir in der Serie auch gesehen haben, war natürlich die Beziehung zu Jacques de Bacher, seiner, wie er auch sagt, großen Liebe, seiner einzigen großen Liebe. Und 1989 starb er dann an AIDS. Lagerfeld kaufte dann im Jahr 91 ein Haus in Hamburg-Blankenese. Das nannte er in Erinnerung an Jacques de Bacher die Villa Jaco. 1998 brachte er auch einen Duft mit dem Namen Jaco auf den Markt. Und beides deutet nahe darauf hin, dass diese Person ihm sehr, sehr viel bedeutet hat in seinem Leben.
Ich habe nur Parfüm gehört und muss mich auf die Suche begeben.
Ich wollte gerade fragen, hast du das mal gerochen?
Natürlich nicht, leider nicht. Aber ich werde es sofort mal googeln und mich mal auf den Weg machen dazu, weil das interessiert mich natürlich total.
Ja, ich würde es auch gerne mal riechen. Und ich würde gerne mal sehen, wie der Flakon aussieht. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Der Flakon ist relativ einfach gehalten. Also ein gerade geformter, hochkantiger Flaschenkörper. Und es ist, Moment, es ist...
Anmerkung der Redaktion, Alex hat gerade sein Handy in der Hand und googelt nach dem Parfüm.
Genau, es ist Pflaume in dem Duft. Und das mag ich schon, also wenn Pflaume und Bergamotte und, also es ist ein recht einfacher, geradliniger Flakon.
Mir gefällt der Flakon, weil er so, ja, nee, der gefällt mir, der ist halt clean irgendwie.
Ja, ein männliches Model wirbt für diesen Duft.
Verrückt.
Verrückt.
Das ist ein männliches Model für einen Männer.
63 Euro bei Vinted. Anfrage geht raus.
So, gut, Anfrage geht raus.
1991, hast du gesagt, hat er das Haus gekauft.
1991 hat er das Haus gekauft, genau. Und 98 brachte er das Parfum auf den Markt.
1991 zeige ich dir jetzt eine ganz andere Kollektion von Karl Lagerfeld für Chanel. Es sind ja jetzt schon ein paar Jahre vergangen. Und beschreib mal den ersten Look daraus.
Also übrigens, das lief offensichtlich gut mit Chanel und Karl Lagerfeld. Er war inzwischen der einzige Designer für das Haus Chanel. Okay, der erste Look. Der sieht fesch aus. Schön, dass ich dir ein Lächeln entlocken kann.
Fesch.
Fesch sieht er aus.
Die Fäschen. Endlich konnte ich es mal sagen. Die Fäschen.
Okay, es sieht aus, als würde sie einen Jeans-Minirock in dunkelblauem Denim tragen. Ist es Jeans?
Korrekt.
Dazu trägt sie ein weißes Shirt und darüber eine... Ich würde sagen, einen blauen Cardigan und darüber noch einen dunkelblauen Blazer aus Samt. Und das, was auf jeden Fall markant ist, ist der viele, viele Schmuck. Sie hat eine richtig fette Kette um den Hals mit ganz viel goldenen Ketten, mit Perlen. Dann hat sie zwei riesige, grobgliedrige, goldene, lange Ketten mit so einem Anhänger, ein Chanel-Anhänger, ein anderer runder Anhänger, dann einen fetten goldenen Gürtel, Armreifen an jedem Handgelenk mit goldenen, also ein breiter goldener Armreifen mit goldenen Ketten, die nach unten hängen, Netzstrümpfe und sie trägt ein goldenes Cappy und ganz fesch, schräg nach hinten gezogen. Sie sieht cool aus und stylisch und ich erober jetzt die Welt und ich sehe so gut dabei aus.
Und jetzt überleg mal, Chanel, ja, in Jeans, in Denim, und ein Baseball-Cappy auf dem Kopf.
Aber ein goldenes
Cappy. Aber was geht? Also, kann man sich das vorstellen?
Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Nein, das kann man sich nicht vorstellen.
Nein, das kann man sich auch nicht vorstellen. Coco Chanel würde hassen, was ich tue. Aber ich muss es tun, sonst wäre die Marke nicht mehr am Leben. So ein Zitat von Karl Lagerfeld aus dieser Zeit.
Auch wenn es Coco Chanel hassen würde... Offensichtlich haben es sehr, sehr viele Leute geliebt.
Ich gebe dir gleich mal noch den nächsten aus dem Jahr 1991.
Dieser Look gibt mir Carrie Bradshaw-Vibes.
Ja,
stimmt. Es ist ein schwarzer Tüllrock, also so schwarz-transparent, wie im Tüll ist, bis zum Knien. Und darüber trägt sie einen gesteppten schwarzen Mantel, aber mit goldenen Knöpfen. Er hat Untentaschen und so Brusttaschen und auch mit so großen goldenen Knöpfen. Der Mantel ist umschlossen mit einem Taillengürtel und das macht es sehr körperbetont und sehr feminin. Und unten guckt halt dieser Tüllrock noch raus, weil der Mantel geht nur so bis Mitte Hüfte. Und dieser fette goldene Gürtel, der macht es wirklich sehr, sehr feminin. Und dann trägt das Model wieder die große, kurze Kette mit den Perlen und wieder eine große, etwas längere, grobgliedrige goldene Kette und wieder... Armbänder in Gold, also sehr, sehr viele Accessoires. Der Look sieht echt gut aus. Mir gefällt er richtig gut und ich überlege gerade, der gefällt mir sogar vielleicht noch besser als der davor. Der ist irgendwie so ein bisschen rockig, aber auch elegant und man geizt hier auf jeden Fall nicht mit Schmuck.
Du hast gerade eigentlich eine sehr moderne Version des Total Looks beschrieben, nämlich die Vereinigung der Kleidung und Accessoires. Und das ist vor allem in den 90ern eine völlige extreme Übertreibung. Es wird immer mehr, also vor allem in den frühen 90ern immer mehr. Und ich finde, was man hier auch schon so ein bisschen sieht, ist dieser Gang zum Thema Street Style und vor allem, ich finde auch, das ist ja hier auch schon nicht mehr wirklich so Paris, sondern das sieht ja so aus wie New York. Also ich finde, da sind ja durch dieses Cappy zum einen, der Denim, aber auch so diese Pose und wie das Model hier auch auf dem Laufstück wirkt und rüberkommt, hat es schon so Anleihen der Rapper aus New York. Die haben auch so viel Gold und so große Gürtelschnallen gehabt und ich finde, das hat schon was davon und das ist schon sehr Street-Style-mäßig, natürlich auf einem, sicherlich auch damals so in einem extremen Level. Aber wenn man sich das so anschaut, ist das natürlich total irre. Wie viel Ketten und wie viel Anhänger kann man denn da überhaupt noch dranhängen? Und so viel Gold.
Weißt du, was ich gerade denke?
Natürlich nicht.
Dass es die übelste Mammutaufgabe war, die Looks rauszusuchen für diese Folge.
Es ist ganz schwer gewesen. Das liegt auch daran, also generell sich das zu sortieren, weil man lässt unheimlich viel liegen. Das ist eigentlich traurig, aber dafür reicht einfach die Zeit nicht, um das alles zu besprechen. Und ich gebe mir Mühe, dir und euch die schönsten Looks rauszuarbeiten.
Ja, einen guten Abriss über die Zeit zu schaffen.
Genau. Wir hängen trotzdem nochmal im Jahr 1991. Bei zwei Looks zeige ich dir noch aus dem Jahr.
Okay. Selbe Kollektion, oder?
Selbe Kollektion.
Ein schwarzer, nicht mal knielanger Plissé-Rock. Ankle Boots. Die sind ein bisschen transparent und die sind so komplett mit Ösen durchlöchert. Und dazu ein Tweed-Blazer, der hat aber nur einen Knopf, und zwar oben am Ausschnitt sozusagen, ist ein runder Ausschnitt. Und an dem Blazer ist so eine schwarze Borte, also das sind so schwarz-weiße Borte. Und darunter ist ein weißes Shirt und auch das Model trägt ja wieder unglaublich viel Schmuck, Armreifen, Ketten, viel, viel Perlen, aber auch viel Gold. Und sie trägt einen sehr extravaganten Hut, so schwarz, mit so einem Rautenmuster, würde ich mal so sagen, beziehungsweise mit so einem Gittermuster. Und dann gucken da wie Federn raus, er ist so ein bisschen transparent, ja, und mit Federn drauf. Aber so ganz zart, also nicht, dass man jetzt denkt, es sind übelst krasse Federn, sondern eher so ganz fein verrückt, der Hut. Aber irgendwie sieht es auch nach Chanel aus. Es sieht mutig aus, aber auch nach Chanel. Coco Chanel hatte nie Röcke, die kürzer waren als knielang.
Da hast du recht. Genau deswegen habe ich den mitgebracht. Der ist deutlich kürzer. Und das ist ja auch nochmal so dieses Zitat, was hier wirkt an der Stelle. Sie würde es hassen.
Aber es sieht nach Chanel aus.
Ja, total.
Aber es war auch eine andere Zeit, wo sie gelebt hat.
Ja, das stimmt. Naja, die hat ja aber auch von den 30ern bis fast in die 70er Jahre Kollektionen gemacht. Die hat natürlich auch viel Zeit abgerissen. Ich habe den nächsten Look für dich. Hier, gucken dir an. Der ist spitze. Der ist ikonisch.
Nehme ich.
Ja, dachte ich
mir. Nehme ich.
Ja, ja.
Schwarzes, körperbetontes Kleid bis zum Knien lang, aber es hat so einen kleinen Schlitz vorne im Kniebereich, aber nicht tief. Wirklich sehr körperbetont. Und dann der Stoff an sich hat auch wieder so einen Powerschnitt und so wieder diese Brustzacken. Aber es hat doch Träger, weil es hat goldene Ketten als Träger und die ziehen sich so an der Brust entlang und in der Mitte kommen sie zusammen an einer großen Brosche und da gehen quasi schmetterlingsartig so Ketten von der Brust entlang des Körpers und auch so ein bisschen wie so ein Karmenträger am Arm, aber nur so ganz wenige Ketten, also es sind 6 Ketten, die von dieser Brosche so hochgehen als Träger an der Seite entlang, ja, wie so ein Harness jetzt, aber halt in Gold. Und sie trägt auch eine goldene Kette, ziemlich eng am Schlüsselbein, auch mit einer Brosche in der Mitte und mit mehreren Ketten, die von dieser Brosche weggehen. Und im Bereich der Hüftknochen sozusagen sind auch wie so 2 kleine Broschen oder so Elemente rund. Und dann gehen jeweils 3 Ketten davon ab und so zur Seite oder nach hinten. Sieht raffiniert aus, sehr elegant. Die Schuhe sind auch, ich denke, Pumps und die sind aber geschnürt. So mit so 2 Schnüren bis hoch fast bis zum Knien oder bis unter die Knie. Und sie trägt auch ein sehr extravagantes, naja, ich würde sagen, wie ein Fascinator. Also das Kleid, das ist spitze, das finde ich richtig gut.
Gab einige solche Kleider in der Kollektion. Und wie du schon beschrieben hast, ist sehr körperbetont, was auch eigentlich wiederum etwas ist, was gegen die Designrichtlinien von Chanel war. Es gab auch noch viel später tatsächlich auch sogar noch Corsage und Korsetts, was der absolute Albtraum war für Coco Chanel, weil es ja darum ging, sich frei und locker zu bewegen und die Frau überhaupt gar nicht einzuengen und mehr oder weniger sie auf die gleiche Stufe zu stellen mit Männern. Und man sieht aber der Zeitgeist, und das ist das Besondere, was Karl Lagerfeld geschafft hat, immer wieder diesen Zeitgeist einzufangen und vor allem in diese Mode zu packen. 1993 kam Virginie Viard in das Unternehmen Chanel.
Oh, über die haben wir gesprochen in der Folge mit der Resort Collection. Und jetzt ist sie weg.
Genau, genau. Wer es nämlich nicht mitgekriegt hat, Virginie Viard hat kurz nachdem wir unsere Folge veröffentlicht haben, beziehungsweise eigentlich am dem gleichen Tag, mehr oder weniger bekannt gegeben, dass sie das Unternehmen nach dieser letzten Cruise Collection verlassen wird.
Ja, es war genau an dem Tag. Und sie war ja Designerin bei Chanel seit dem Tod von Karl Lagerfeld.
Genau, aber es lag nicht an uns, ne? Es lag jetzt nicht an unserer Folge.
Nee, die war ja da noch nicht draußen. Es war ja genau, wir haben sie veröffentlicht und eine halbe Stunde später haben wir diese Nachricht irgendwo gelesen.
Ja, das war krass.
Ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird? In welchem Jahr sind wir jetzt?
Ich würde noch mal kurz was zu den 90ern sagen. Denn 1995 stoppt Karl Lagerfeld die Supermaschine Chanel nach riesigen Exporten in die USA, Japan und diesen ganzen Pomp, nach dieser ganzen irren Shows mit riesigen Ketten und allem drum und dran, viel Gold und viel Leder und alles drum und dran, folgt danach eine kurze Phase, 3-4 Jahre des Minimalismus. Kaum noch Schmuck, kaum noch Muster, fast einheitliche Stoffe. Sehr edel, sehr elegant, aber extrem geradlinig. Viel weniger Pomp bis 1998. Das ist die Zeit des Crunch gewesen. Ich habe keine Kollektion hier rausgesucht aus der Zeit. Aber wer sich dafür interessiert, und du natürlich auch, kann gerne da nochmal reinschauen. Wir machen einen Sprung und sprechen über Fendi. Denn für Fendi hat er ja schließlich insgesamt 54 Jahre gearbeitet.
Krass, oder? Richtig krass, lang.
Die längste Arbeit eines Designers für ein Modehaus. Fast schon wie die Queen-Königin war.
Er war also die Queen von Fendi?
Ja.
Der King von Fendi.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. 2007 hat Fendi eine der größten Modenschauen gemacht, überhaupt, die es jeweils gab. Und zwar auf der chinesischen Mauer in China.
Das ist so absurd.
Auf der chinesischen Mauer in China.
Gut, dass du es dazu gesagt hast.
Ja, ja, genau. Und es war richtig schwer. Es sind ungefähr 60 Looks gewesen.
Und ich soll jetzt alle 60 beschreiben?
Um Gottes Willen, ich habe dir
zwei
mitgebracht. Es war wirklich schwer.
Das glaube ich dir.
Es war wirklich schwer. Ich habe mich für zwei entschieden. War
es schwer?
Es war schwer. Fang an mit dem schweren ersten Look.
Okay, es ist ein Doppel-Effekt-Kleid. Kleiner Scherz. Es ist ein Kleid aus Tüll. Ich würde sagen, das komplette Kleid ist aus Tüll. Ich fange von unten nach oben an. Und zwar geht bis nicht ganz zu den Knöcheln, also so bis vielleicht dem unteren Drittel der Wade, gehen mehrere Schichten schwarzes Tüll. Dann bis über die Knie geht Tüll, welches schwarz-weiß gestreift ist. Und zwar sind im Bereich von der Taille die weißen Streifen eher breit und sie werden dann immer schmaler und dann so, dass die schwarzen Streifen immer breiter werden. Und das Kleid hat einen schwarzen, breiten Gürtel und im Oberkörperbereich ist es ärmellos und dann sieht es aus, als wäre, ja, und dann sieht es aus, als wäre im oberen Bereich wie so ein, naja, so eine Mischung vielleicht aus Bolero und Cape, aber das hört unter der Brust auf und es ist so halbrund. Und es hat auch wieder dieses schwarz-weiße Muster und zum Hals hin werden die schwarzen Streifen immer breiter. Ich hoffe, ich habe das gut genug beschrieben. Es war super schwierig, diesen Oberkörperbereich zu beschreiben. Aber das Kleid an sich ist irgendwie cool.
Ja, na klar, wenn
auch, ja, es haut mich jetzt nicht super vom Hocker, aber es ist cool. Trotzdem.
Also die Kollektion war geprägt von vielen solchen Kleidern und ganz vielen verschiedenen Variationen. Dieses Kreismotiv mit diesen Streifen war ein Riesenthema zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich gebe dir gleich nochmal den zweiten Look, denn der ist etwas farbiger.
Oh, es ist ein bananengelber Look, und zwar das Innere von der Banane. Ich muss jetzt darüber lachen. Oder du lachst darüber, weil wir nämlich neulich die Jacquemus-Show geguckt haben. Und wir haben über einen Look geredet und Alex hat mir die Farbe des Kleides nämlich genauso beschrieben, wie ich gerade die Farbe dieses Kleides beschrieben habe. Genau, also ein innen bananengelbes Kleid, auch wieder so bis zum unteren Drittel der Wade lang. Und es guckt ein bisschen Tüll raus und das Kleid ist aber nicht aus Tüll, sondern aus einem anderen Stoff. Dann ist wie ein Shirt oder wie ein Cape drüber und zwar auch wieder gestreift in etwas dunklerem Gelb und dann nach unten hin wird es immer dunkler. Also über Gelb, dunkleres Gelb, helles Orange, mittleres Orange und dann wird es bis Rot, die Streifen. Und das bis zur Hüfte. Und darüber trägt sie eine Jacke, Fragezeichen, weil es so ein bisschen über die Schulter ist. Ich würde sagen, aus Pelz.
Ja, definitiv Pelz.
Aus Pelz in Beige und Gelb so ein bisschen.
Ich habe auch extra nochmal recherchiert. Fendi ist bis heute, arbeitet Fendi noch mit Echtpelz. 2023 haben die versucht oder haben sie eine Kampagne gestartet, um Pelz und Felle im Labor zu züchten. Ich kenne den aktuellen Status nicht. Ich bin jetzt auch nicht an dem Punkt, dass ich sage, wir reden intensiv über das Thema Pelz. Aber Fendi ist ursprünglich eine Leder- und Pelz, ein Leder- und Pelzunternehmen. Das ist die Grundhistorie.
Okay.
Ja, war eine Riesenshow damals gewesen. Ich habe leider noch ein bisschen was vergessen, was ich über Fendi noch sagen wollte.
Dann sag's jetzt.
Ich sag das jetzt mal noch schnell. Und zwar 1996 ist das absolute It-Piece von Fendi erfunden worden, nämlich die Baguette.
Die Baguette Bag.
Die Baguette Bag, ja. Die liebst du auch, oder?
Ja.
Jeder liebt die Baguette, die ist super. Also eine kleine süße Handtasche, quadratisches Format, war nicht ein Design von Karl Lagerfeld. Aber was ein Design von Karl Lagerfeld war, ist das Doppel-F-Logo.
Das stimmt, ja.
Das steht für Fun für. Ich mag aber eigentlich, also für lustiges Fell oder spaßiges Fell.
Steht nicht für Fendi Fendi.
Steht nicht für Fendi Fendi. Fendi. Aber ich mag das eigentlich mehr. Es gibt auch, hat er mal gesagt, Furios Fendi. Und das mag ich eigentlich mehr. Weil das ist ein Wortspiel, ja, Furios. Und aber auch, da steckt dieses für wieder mit drin, das Fell. Mag ich auch, oder für den Pelz.
Das stimmt, das ist ein Wortspiel.
Auch ein wichtiger Fakt, den ich vergessen habe, noch zu erwähnen. Nämlich vor dieser Show. 1999. Bisher war das Unternehmen Fendi ein Familienunternehmen. In der Serie wird es ja auch gezeigt, von den fünf Schwestern geleitet. Beziehungsweise dann 1995 kommt Silvia Fendi in das Unternehmen. Das ist die Enkelin des Gründers. Und sie hat ja diese Tasche erfunden, die Baguette. Und 1999 wird das Unternehmen verkauft. Es bleibt in der Leitung ein Familienunternehmen, auch bis heute noch. Aber 1999 wird das Unternehmen verkauft, und zwar an den Luxusgüterkonzern LVMH, hat ja Louis Vuitton und Dior dazu unter anderem. Und die andere Hälfte des Unternehmens wird an Prada verkauft. Aber Prada verkauft 2001 dann die Anteile dann vollständig an LVMH. Und heute ist das Unternehmen sozusagen im Luxusgüterkonzern ansässig. Ein anderes Datum hast du ja noch mitgebracht.
Welches denn?
Na, du möchtest doch bestimmt nochmal über dein Lieblingstaschenthema reden.
Ja, ich möchte über mein Lieblingstaschenthema reden, die Bag of Interest.
Kann ich auch was zum Beschreiben?
Du kannst gerne die Bag of Interest beschreiben. Aber erstmal möchte ich einen kurzen Abriss geben. Und zwar ist meine Bag of Interest, und ich habe das Gefühl, ich sage das wirklich jede Folge, wenn ich über Taschen rede, aber...
Stimmt.
Du weißt gar nicht, was ich sagen will.
Doch, doch.
Okay, was will ich denn sagen?
Dass das ein absolutes Traumobjekt ist und dass du sie gerne haben willst. Und in Wahrheit ist das aber eigentlich meine Wunschtasche.
Nee, es ist meine Wunschtasche. Nein, meine. Basta. Nee, es ist meine Wunschtasche. Und zwar möchte ich jetzt über die Chanel 255 reden und die Chanel Classic Flap alias Chanel 1112 oder 1112. Da müsste ich auch 255 sagen. Nein, ich sag das auf Deutsch. Einigen wir uns jetzt alle darauf, ich sag das auf Deutsch. Also, kurzer Abriss dazu. Ja, ich komme dann zu Karl Lagerfeld, aber ein bisschen Hintergrund möchte ich trotzdem geben. Und zwar ganz, ganz früher wurden, und zwar vor dem 18. Jahrhundert, wurden die Taschen der Frauen unter ihren Kleidern versteckt. Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich das und dann wurden die eher so zu sichtbaren Geldbörsen, und zwar so zu Pochette-Taschen mit so Schlaufengriffen. Gabrielle Chanel, was übrigens Coco Chanel ist, weil Coco Chanel ist der Spitzname, wusstest du das?
Ja.
Aber vielleicht wissen es nicht alle.
Da hast du recht.
Okay, also Gabrielle Chanel alias Coco Chanel hat sich dann gedacht, eine Frau sollte doch die Hände frei haben. Also hat sie eine Tasche entwickelt oder Taschen entwickelt, wo sie die Hände frei hatte. Es gab dann ein paar Vorläufer, so in den 30ern, aber dann 1955, und zwar im Februar, gab es dann die Crossbody-Tasche mit dem Kettenriemen. Und der wurde dann Trend. Und zwar war es dann natürlich die Chanel 255. Und das 255 steht für Februar 1955, nämlich den Datum, wo sie auf den Markt kam.
Wusste ich gar nicht.
Siehst du? Dir was dazugelernt.
Ja, absolut. Also Chanel, also Coco hat sozusagen ein Zahlenfabel. Das ist ja auch in den Parfüms. Das ist ja auch so.
Die ja, jetzt reden wir aber nicht über Parfüms, ja, jetzt reden wir über mein die Thema, ne? Die Taschen. Ja, Thema. So, ja. Die ist nämlich, wie man sie kennt, mit dem Kettenriemen. Sie ist gesteppt und sie ist ohne Logo. Wichtig, ohne Logo. Die 255 hat diesen eckigen Verschluss. Den nennt man übrigens Mademoiselle-Verschluss.
Das wusste ich auch nicht.
Früher, die Anfänge, bestand die 255-Tasche aus gesteppter Wolle. Und das war inspiriert von den Satteldecken von Pferderennen. Gabrielle Chanel besuchte nämlich gerne Pferderennen.
Ja, das stimmt, die ist Pferdeliebhaberin.
Genau. Jedenfalls diese ikonische Tasche mit, wir erinnern uns, also die wurde dann natürlich auch in Leder und so, aber die Anfänge waren aus diesem Wollmaterial. Dann wurde es jedenfalls Leder. Und 2005 wurde die Tasche von Karl Lagerfeld neu aufgelegt. Und die nannte man erst Classic Flap. Erst seit kurzer Zeit ist sie auch bekannt unter dem Namen 1112. Sie wurde aber nicht im November, also es hat nichts mit dem November 2012 zu tun, wie man denken könnte, sondern das ist einfach der Stylecode der Tasche.
Dann kannst du ja sozusagen die Classic Flap bekommen und ich kann dann die ältere Version bekommen.
Ja.
Ah ja.
Einigen wir uns darauf.
Ja, geht los.
Warte, stopp, ich bin, die Frage, du nimmst mir hier alles vorweg, ja? Ich will erstmal noch die Unterschiede erzählen. So. Der Verschluss von der Classic Flap, ich nenne sie Classic Flap, weil es mir besser gefällt als 1112. Der Verschluss von der Classic Flap ist das Doppel-C-Logo, was man kennt. Also dieses Logo hat Karl Lagerfeld wieder auf die Tasche gebracht. Und der Unterschied ist auch, dass in dem Kettenriemen, dass da quasi Leder drin ist, also ein Lederband so reingeflochten. Das ist bei der 255 nicht der Fall. Auch ist der Riemen jetzt etwas länger, beziehungsweise auch mal länger, mal kürzer. Früher war der Riemen generell etwas kürzer. Also mit der Zeit hat Karl Lagerfeld die Länge der Riemen etwas verändert und flexibler gestaltet. Die Tasche gibt es in fertigem Leder, Kalbsleder, genarbtem Leder, in quadratischer oder Chevron-Steppung und in Tweed und in ganz vielen anderen Varianten. Und das, was ich ganz cool an der Tasche finde, ist, dass sie so ein Double-Flap hat. Also sie hat quasi zwei Deckel. Also einen, den man sieht und einen, in den man nicht sieht. Und das Futter, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber auf jeden Fall ist es Bordeaux-Rot gewesen. Und ich habe gelesen, dass es Bordeaux, also ich habe zwei verschiedene Sachen gelesen, warum das Futter in der 255 von Coco Chanel Bordeaux-Rot war. Nämlich, weil sie in einem Kloster gelebt hat und daher war das inspiriert.
Das Kardinalsrot.
Genau, deshalb war es Bordeaux-Rot. Irgendwo anders habe ich gelesen, damit man auch die hellen Sachen darin gut findet. Andere sagen dann wieder, dass der Kettenriemen von der 255 auch inspiriert ist von diesen Ketten, die die Nonnen haben. Und jetzt wollte ich dich an dieser Stelle eigentlich fragen, welche Tasche du bevorzugst. Die 255, also die ältere Variante, oder die Classic Flap, die Karl Lagerfeld quasi neu aufgelegt hat. Welche Tasche, wenn du eine geschenkt kriegen würdest, welche würdest du nehmen?
Ich nehme blind eine von beiden, ist mir egal. Nein, ich möchte gerne die neuere Version. Ich mag das Doppel-C-Logo. Das mag ich. Da guckst du jetzt ganz entsetzt.
Ja, weil du gerade gesagt hast, du willst das andere.
Ja, ja. Na, ja, ich versuche das zu bekommen, was ich will. Nein, also ich mag die neuere tatsächlich etwas mehr, weil ich mag das Logo und ich finde das gut, wenn man es sieht. Ich mag das Logo. Das ist für mich nicht, jetzt bin ich richtig böse, aber ich ist für mich nicht so verbraucht wie das Louis Vuitton Monogramm. Ist halt auch nicht ganz so zu vergleichen. Aber ja, ich kurz zu dem Logo. Das hat ja generell auch...
Sind wir jetzt schon fertig mit der Tasche?
Nein, aber ich würde einfach nochmal kurz zu dem
Logo... Ich möchte sagen, dass ich auch die Classic Flap präferiere. Jetzt kannst du was zu dem Logo sagen.
Das Logo, also dieses Doppel-C-Logo, das kommt ja von den Medici. Das ist ja eine Adelsfamilie gewesen und die haben das teilweise verwendet, nicht als C, sondern als anderes Gestaltungsmittel. Und davon hat sich Coco Chanel inspirieren lassen. Und Karl Lagerfeld hat das ja in die Mode überhaupt gebracht. Denn vorher war das einfach nur das Markenlogo. Das gab's nicht auf der Kleidung oder im Schmuck oder sonst irgendwo, sondern er hat angefangen, schon auch in den 80ern, das in diese Kleidung zu integrieren und damit zu spielen und zu verwenden. Und das nennt man Logomania.
Hat er gut gemacht. Ich bin auch für die Chanel Classic Flap, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Auch wenn der Preis sich das sehr, sehr gesteigert hat, aber darüber würde ich sagen, reden wir an einer anderen Stelle aus Zeitgründen.
Na gut.
Ich weiß, du würdest das Thema Preissteigerung gerne jetzt besprechen.
Ich würde drüber reden.
Ja, machen wir auch, aber nicht jetzt.
Okay.
10.000 Euro. 10.000 Euro. Deshalb, also es ist, das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Ja, die Tasche ist 10.000 Euro. Also die gibt es in verschiedenen Größen. Klein, Mittel, Jumbo, Maxi, Groß.
Und vor Jahren gab es eine Shopping Queen Folge, wo du eine bekommen hast, ne?
Oh mein Gott, jetzt also fängst du was? Wieder ja, damit an.
Halte ich einfach nicht aus, ne?
Also ich muss Gott. Wirklich sagen, diese Tasche, die ist wunderschön, aber dadurch ist sie halt so unerreichbar. Das ist echt traurig. Aber sie ist wunderschön. Aber sie ist unerreichbar. Aber wunderschön.
Was nicht ganz so unerreichbar ist, ist ja die Kollektion gewesen für Fendi, die ich dir jetzt als nächstes zeige.
Schön, dass du den Bogen weggespannt hast.
Ich bringe jetzt Tasche. Weiter zu unseren Kollektionen.
Es ist gut, sonst hätte ich nicht mehr aufgehört mit Tagträumen. Weiter, Fendi, los!
Fendi, 2016 Couture-Kollektion. Über diese sprechen wir. Und zwar wurde diese Kollektion gezeigt in Rom auf dem Trevi-Brunnen. Der ist ja sehr berühmt. Und ich gebe dir den ersten Look. Ich habe nur zwei mitgebracht, weil das war erst schwer. Es war richtig schwer. Tolle Kollektion, großartige Kollektion, muss ich wirklich so sagen. Die wurde gezeigt auf dem Trevi-Brunnen, weil Fendi, die waren ganz schlau, die haben sehr viel Geld in die Hand genommen und haben diesen Brunnen renovieren lassen für wirklich Millionen. Und jetzt denkt man, mein Gott, die sind ja so lieb. Die sind ja so gut, die Fendis, dass sie hier der Stadt Rom und uns allen diese Renovierung schenken. Aber die haben einfach Steuergelder da rein versenkt, damit sie ihre Steuerlast, weil eigentlich wurden sie angezeigt, ne, wegen Steuerhinterziehung. Da haben sie einfach gesagt, komm, schieb mal schnell mal ein bisschen Geld da rein und dann lassen die
uns. Krass, du droppst hier so einen Skandal, ey.
Ja, so läuft
so das. Nebenbei so läuft du das, sowas raus, krass.
So läuft das auch mal ab. Tolle Kollektion. Auf einer Wasserfläche sind die Models gelaufen. Also da war eine Glasfläche und darüber das Wasser. Trotzdem.
2016 sind wir vor allen Dingen schon. Das heißt, wir nähern uns immer stärker.
Wir nähern uns immer stärker der Zeit.
Dem Tag ja. X. Okay, ich beschreibe mal den ersten Look. Es sieht aus wie ein transparentes Kleid, was ganz grob gehäkelt ist. Ich warte und dass du sagst, ja, du
hast ja, ja.
Es ist im Oberkörperbereich, also es ist ärmellos, hat keinen tiefen Ausschnitt, sondern relativ nah am Hals. Es hat ab der Hüfte oder ab der Taille wird es schon etwas breiter. Also es ist relativ weit, der Rock. Wahrscheinlich ist es beige, aber gehäkelt. Ich kann mir vorstellen, dass sich dieser Stoff ganz unangenehm anfühlt auf der Haut. Der ist bestimmt flauschig.
Ach so, oh Gott. kurze Randnotiz an der Stelle. Nadine hasst alles, was flauschig ist.
Nein, nicht alles.
Doch, flauschig ist.
Nee, ich mag nur halt nicht flauschige Bettwäsche und Handtücher und sowas. Mhm. Das möchte ich nicht flauschig haben. Es sieht aus, als wären auf dem Kleid dann so schwarze Ranken und dann sind da die Blüten so drauf appliziert. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Stoff ist überhaupt. Die Blüten sind dunkelgrün, weiß und rosa. Und sie sehen aus wie so kleine Fäden. Also es werden so Fädenbüschel drauf und das sind Blüten. Und dann sind so schwarze Knoten, flauschige, die sich über das ganze Kleid ziehen. Das ergibt ein interessantes Muster. Schaut es euch bitte an auf Lost on Planet Fashion Instagram. Und sie trägt so, Gott, es sieht ein bisschen aus wie so Sockenschuhe. Also eigentlich wie Turnschuhe, aber als High Heels und ein bisschen höher, also Stiefletten. Schwarz, sehr sportlich, aber es sind High Heels mit so einer angedeuteten Schnürung. Ich höre auf, über den Look zu reden, weil es wird nicht besser.
Aber es ist ein super Look.
Ich mag das nicht.
Ich finde den super.
Nee, ich mag das nicht. Mir gefällt es nicht.
Ich finde das super. A-Linie, einfache Form, tolle Applikation. Gefällt mir.
Ich mag auch die Farben nicht, in dem Dunkelgrün. Aber ja, es ist Geschmackssache.
Die gedeckten Farben, beige und braun, sind die typischen Fendi-Farben. In allen Nuancen gibt es die in allen Kollektionen immer wieder. Beschreib doch mal den nächsten Look.
Boah, Winter Wonderland lässt grüßen. Dieselben Schuhe in hellblau mit gelb-goldenen angedeuteten Schnürsenkeln. Und es ist ein Fell-Look. Es sieht aus wie ein fettes Fellkleid, aber es ist wahrscheinlich ein Mantel. Oder es ist ein Kleid und darüber ein Mantel. Wie ein Schneetiger. Weiß, halt ein schwarz, so fellmäßig. Nee, kein Fell. Und dann hat es so ein Muster oben. Ein braun und blau und dunkelbraun.
Ein Muster oben?
Ja, so Flecken halt.
Mhm. Also ich finde ihn toll, dass er auch da ganz schön schlecht
wäre. Ich bin nicht so ein Fell-Fan. Wenn es Kunstfell wäre, wäre es mir immer noch zu viel.
Okay.
Nee, es ist mir zu viel. Nee, ich verstehe, dass das sicherlich pompös war und dass es vielleicht auch in die Location gepasst hat, aber...
Ich finde ihn nicht pompös.
Was? Du findest ihn nicht pompös?
Nein, ich finde ihn nicht pompös. Ich mag das, weil er ist...
Opulent vielleicht eher.
Ja, opulent, das trifft es eher, aber nicht pompös. Ich finde...
Dann nehme ich pompös zurück und nehme dafür opulent.
Ich finde die Musterung sehr modern, sehr künstlerisch, sieht aus wie so Spray Art. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Also es ist nicht eingesprühtes Fell, aber es hat so einen Graffiti-Style und ich finde den toll. Es war eine Riesenshow, wie gesagt, mitten in der Stadt. Ganz viele tolle Looks. Keiner davon, den ich mitgebracht habe, hat dir gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen mehr.
Ich glaube nicht, dass hier viele Fell-Fans sind.
Das kann ja durchaus sein. Aber wenn wir über Fendi sprechen, ist das leider nun mal, gehört es nun mal dazu. Und wir sprechen weiter über Fendi. Wir sprechen über die letzte Kollektion. Wir sprechen über die letzte Kollektion, an der Karl Lagerfeld beteiligt war. Und ich gebe dir den ersten Look.
Na, das ist doch schön. Warum lachst du da? Das ist doch schön.
Doch, doch. Also, nochmal kurz. Das ist die letzte Kollektion, an der er noch gearbeitet hat. Als er noch gelebt hat. Das ist immer die Schwierigkeit, wie definiert man die letzte Kollektion. Er hat an einigen Kollektionen noch gearbeitet, die veröffentlicht wurden, die noch gelaufen sind. Oder ist es die letzte Kollektion, an der er noch gelebt hat? Das ist etwas schwierig. Ich habe mich hier bei dieser Kollektion dafür entschieden, zu sagen, das ist die Kollektion, an der er noch gelebt hat.
An der er noch gearbeitet hat, während er gelebt hat?
Ja.
Es ist ein hell- bis mittelbraunes Blazerkleid oder es ist ein Blazer mit einem kurzen Minirock drunter. Ich sage jetzt einfach mal Blazerkleid. Wirklich ein klassischer, sieht aus wie ein ganz klassischer Blazer, aber mit aufgesetzten Taschen. Und diese Taschen haben so weiße Konturen, wie so ein U. Also nicht quasi oben, wo man die Hände reinfährt, sondern an den Kanten ein Zweireiher und zwei Zeiler, also vier Knöpfe. Du guckst mich jetzt entgeistert an. Es sind vier Knöpfe, zwei nebeneinander und darunter nochmal zwei. Und eine weiße Bluse mit einer fetten, riesen, weißen Schleife oder Fliege. Dann die Strumpfhosen, die finde ich sehr beachtlich, weil das sind normale Nylon-Strumpfhosen in Hautfarben und da sind ganz viele Fendi-Logos drauf.
Sehr kurios, oder? Eine Fendi-Strumpfhose.
Ja, aber gab's das da schon?
Früher schon mal?
Nee, ja, wir sind schon im Jahr 2019 dann wahrscheinlich. Aber ich meine, gab's das... Was denn du? Gab's das da schon so, dass man das so gemacht hat mit den Strumpfhosen, den Logos vollkommen drauf? Jetzt guckst du mich doch mal entgeistert an. Ich nehme das zurück, bitte. Streich das aus dem Protokoll. Ah, es sind ganz normale Nylon-Strumpfhosen, die übersät sind mit Fendi-Logos. Weiße Stiefletten, die hat sie vom Sandmann geklaut. Und dann eine Tasche in Beige. Er schüttelt den Kopf. Warum schüttelst du den Kopf?
Deine Beschreibung vom Sandmann geklaut.
Nein, es sind weiße Stiefletten, entschuldigt bitte. Ein sehr maskuliner Look. Würde ich nicht tragen, aber ich finde es besser als die beiden davor, die du mir gezeigt hattest aus der Ruben-Kollektion.
Okay, du findest den maskulin. Weil der Blazer dir zu gerade geschnitten ist?
Na, der Blazer ist ja gerade geschnitten. Das Model hat so eine streng zurückgenommenen Haare mit so einer Wasserwelle. Und dann diese Fliege hat was Männliches. Ich finde jetzt nicht, dass viel Weiblichkeit in dem Look zu sehen ist. Du schon?
Ja, naja, das ist halt ja immer so eine Frage. Also braucht es das immer? Ist eine andere Frage. Frauen haben halt den Vorteil, die darf man in jeglicher Form darstellen. Ich finde es...
Können Männer auch. Aber ja, natürlich kann man sie in jeglicher Form darstellen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass jeder Look weiblich sein muss. Ich habe nur gesagt, dass dieser Look nicht sehr weiblich aussieht. Und das ist ja auch okay. Ich habe das ohne Wertung gemeint.
Na gut, beschreib mal den zweiten Look aus der Kollektion.
Okay, der Look, der gefällt mir. Er sieht immer noch sehr zeitgemäß aus. Es ist eine braune, mittelbraune Satinhose mit einem weiten Bein und dazu ein langärmeliges Oberteil in einem Kupferton mit kleinen schwarzen Fendi-Logos und einem hohen Stehkragen, auch in braun. Und sie trägt eine große Sonnenbrille, ich glaube auch so mit Gläsern, die so ein bisschen kupferfarben sind. Und das eine dann rot und das andere blau. Da kann man dann gleich 3D-Shows im Kino damit sehen. Und rote Schuhe. Schöner Look. Sind nicht meine Farben, aber ein schöner Look, muss man sagen. Das sieht sehr elegant aus und sehr feminin. Du sagst gar nichts dazu.
Doch, doch, ich sag was dazu. Ich finde ihn klasse, gefällt mir gut, finde ihn sehr strong. Ich mag das generell, die Kollektion war auch sehr, also die war schon auch sehr zeitlos. Das finde ich cool und auch mutig und auch künstlerisch.
Das stimmt, zeitlos ist sie wirklich.
Also es sind sehr viele schöne Modelle dabei gewesen und ich finde gerade, wie du die Hose beschrieben hast, das sind ja so diese, jetzt sagt man ja Großvaterhosen, die ja auch total angesagt sind. Und das hat schon so diese Silhouette davon, das finde ich richtig cool, gefällt mir gut. Nun ja, wir rücken dem Tag X immer näher und überschreiten ihn. Wir kommen zur letzten Kollektion, zu unseren letzten Teilen 2019. Der große Chanel-Tag ist gekommen und zwar im Grand Palais in Paris. Das ist übrigens der Hauptveranstaltungsort seit über 20 Jahren für Chanel-Shows gewesen, in dem Karl Lagerfeld riesige, gigantische Shows gemacht hat. Er hat Solaranlagen und Windräder aufbauen lassen in einer Show, einen gigantischen Löwen, aus dem die Models herausgelaufen sind, eine Unterwasserwelt. Und vor dieser Kollektion, die wir jetzt gleich besprechen werden, die Kollektion, als er noch gelebt hat, war auch sensationell, denn da gab es einen Strand mit echtem Wasser, mit richtig Wellen in diesem riesigen Gebäude, also eine Halle der Zeit des Belle Epoque. Und diese Kollektion fand quasi in einem Alpenpanorama statt. Und zwar wurden Hütten aufgebaut und die Models sind anders als sonst aus den Hütten so rausgelaufen. Wie das sonst ist, war das diesmal so, dass die Models zu Großteil schon zum Start der Show alle draußen standen. Schnee, Massen, also wirklich kaum eine Modenschau gesehen, wo so viele Menschen, Gäste eingeladen waren. Und zum Start der Show wurde die Stimme von Karl Lagerfeld eingespielt, der sich nochmal geäußert hat, der gesprochen hat. Und dann wurde die Show eröffnet, und zwar von Cara Delevingne. Und du darfst den Look beschreiben.
Gänsehautmoment.
Absolut. Die Models haben reihenweise geweint.
Das glaube ich. Okay, der Look von Cara Delevingne ist ein schwarz-weißer Jumpsuit mit einem tiefen V-Ausschnitt, weiß quasi mit so einem schwarz-karierten Muster, einem Taillengürtel und einer silbernen Kette, auch mit so Perlenelementen, die über das ganze Dekolleté gehen, dann einem schwarz-weißen Mantel mit Hahnentrittmuster. Und an der einen Seite ist da so ein großes weißes Tuch, wie man es so von opulenten Schlüppenblusen kennt. Und sie trägt einen schwarz-weißen Hut, passend zu dem Jumpsuit. Schön, ja.
Ich zeig dir jetzt meinen persönlichen Lieblingslook aus der Kollektion. Und vielleicht erinnert dich dieser Look an einen Look, den wir schon ganz am Anfang der Folge besprochen haben. Ein bisschen. Also ich habe das so gehabt.
Nein, an welchen sollte er mich erinnern?
Na, an diesen Pinken von ganz am Anfang, so diese grafische, dieses grafische Tweet.
Also es ist eine weite Tweed-Hose, aber wirklich so mit so einem weiten Bein, also nicht so klassisch Tweed, wie man es kennt. Und die Hose ist so weiß, dann schwarz und hat aber auch so Elemente in rosa, wie so ein Längsstreifenmuster. Dann dazu eine kurze Tweed-Jacke, ein dunkelblau, rot-weiß kariert und es sieht aus, als wären da zwei übereinander. Und eine Umhängetasche aus so einem schwarz-weiß, auch glaube ich aus Tweed. Und die Sonnenbrille ist auch ganz cool. Größere, also so größere Gläser und dann so weiß mit so einem weißen Gestell und weiß umrandet. Der Look ist cool, ohne Frage. Er hat mich nur nicht an den Look vom Anfang erinnert. Aber cool ist er dennoch. Lässig sieht es aus, obwohl es Tweed ist. Also Tweed macht ja schon.
Das trägt auch ein bisschen auf, ne?
Also Tweed ist immer sehr konservativ, aber das nicht. Was, das trägt auf?
Nein, ich finde, Tweed trägt immer ein bisschen auf. Der hat ja durch die Schwere und durch die Dicke und durch das meistens sehr
unruhige Muster. Es ist nicht so körperunschmeichelnd.
Ja, genau. Es ist jetzt nicht so, ist ja kein fließendes Gewebe.
Sieht gut aus auf jeden Fall.
Ich finde den klasse. Ich finde den super. Ich mag das auch. Und hier sieht man auch wieder diesen sogenannten Total Look. diese Einheit von Outfit und Kleidung, diese Einheit von Outfit und Schmuck.
Ich muss ehrlich sagen, wenn man den Look sieht, also die Hose und das Oberteil, würde man, wenn man das einzeln darlegen sieht, nicht denken, dass das zusammen funktioniert. Aber es funktioniert zusammen. Ja. Es ist verrückt. Obwohl die beiden Muster und Farben unterschiedlich sind, aber trotzdem sieht es einfach gut aus.
Ja, das stimmt. Er hat da auch diese Sensibilität, denke ich, schon früh entwickelt, wie man diese diversen Textilien gut miteinander kombinieren kann, die auch sehr unterschiedlich und konträr eigentlich sind. Na gut, jetzt kommt vielleicht doch nochmal ein zweiter Lieblingslook von mir. Ach, der ist auch so schön.
Ah, der ist wirklich schön. Es ist eine weiße Paillettenhose mit einem weiten Bein, dann um die Taille ein schwarzer Ledergürtel und das Oberteil ist ebenfalls komplett aus Pailletten, aber aus so einem schwarzen oder dunklen Anthrazit, ne, ich denke es ist schwarz, glänzenden Pailletten und auch wieder so eine großen weißen Ketten wie aus Glasperlen. Der sieht sehr elegant und klassisch aus, der Look. Also er sieht sehr, ja, elegant sieht er aus. Und trotz der Pailletten nicht übertrieben.
Ja, finde ich auch total edel. Richtig schick. Na dann, letzter Look.
Oh je, da wäre ich doch glatt ein bisschen nostalgisch.
Ist nicht der letzte Look der Kollektion gewesen, aber den wir hier besprechen.
Boah, der ist toll. Der würde meiner Mutter gefallen. Grüße gehen raus. Er ist komplett pink. Kariertes Muster, pink, aber ein cooles Pink, nicht grell pink, sondern ein angenehmes rosa Pink. Weites Bein die Hose, dann eine Jacke mit einem Cape drüber. Ja, es sieht aus wirklich wie so eine langärmelige, mit Reißverschluss geschlossene Jacke mit einem hohen Kragen und dann wie ein Cape drüber. Und dazu passend eine Tasche, die so wie als Bauchtasche getragen wurde oder so halt jetzt um die Hüfte mit so einem Kettenriemen und dann halt eine kleine, süße Tasche mit dem Chanel-Logo-Verschluss. Cooler Look würde ich tragen und dann nach einer Stunde wieder ausziehen wollen, weil ich mir zu bunt vorkäme, aber cooler Look. Vielleicht auch nicht, weil es Chanel ist.
Ja, das war's.
Nein.
Das war's gelesen.
Weißt du, was ich jetzt für ein Bedürfnis habe, meine schwarze Karl-Tasche wieder rauszuholen? Also so. die ich mir gekauft habe.
Die du dir gekauft hast, ja.
Nach seinem Tod.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Weißt du, was mir ein bisschen gefehlt hat?
Ganz viel.
Ja, aber auch die Zitate.
Oh mein Gott, du hast recht, die Zitate. Ja, die brauche ich jetzt auch nicht mehr kommen. Mein Gott, wir haben am Ende schon die Zitate. Es ist so viel. Mir fehlt so viel. Ich hätte noch so viel.
Aber du kannst ja trotzdem so ein, zwei Zitate sagen.
Ich kann mal ein paar Zitate nennen. Okay, also.
Ich möchte anfangen.
Du fängst mal an.
Ich fange an mit einem Zitat, was auch in meiner Insta-Bio steht. Weil ich finde, es ist bezeichnend für ihn. Er hat es so sinngemäß. Ich bin wie ein Modenymphomane, der nie zum Orgasmus kommt. Ich bin nie befriedigt.
Das kann ich mir bei dir gut vorstellen, ja.
Ja, aber auch bei ihm, weil es zeigt irgendwie, also ich denke mir auch immer, wenn ich so Bücher über ihn gelesen habe, dass es krass war, wie viele Ideen er im Kopf gehabt haben muss, weil er hat für Fendi und für Chanel gearbeitet, jahrelang, und hat sehr, sehr viel Kollektionen gemacht pro Jahr. Und das finde ich einfach krass, wie viel da aus ihm herausgekommen ist an Ideen, an Kreativität, wie viel Leidenschaft er hatte und wie arbeitsreich sein Leben war.
Da hast du vollkommen recht. Und das reicht ja nicht mehr. Ist ja nicht nur Fendi gewesen und Chanel. Da sind jahrelange Verbindungen zu Hogan gewesen, für Karl und Karl Lagerfeld Marke, weitere Kooperationen, Bücher geschrieben, einen eigenen Verlag gehabt.
Ja.
Der ist so viel.
Stimmt, über Karl oder Karl Lagerfeld, die Marke, haben wir gar nicht gesprochen.
Das stimmt. Weil das sprengt einfach den Rahmen. Da ist so viel. Wir haben über auch die Menschen nicht geredet, die nochmal wichtig waren für ihn. Da fehlt einfach was. Ich sag mal noch ein paar Zitate von mir, die ich mir so rausgeschrieben hatte. Ganz klar, ganz vorne ist irgendwie das, was auch jeder fast kennt, ist: Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Eines, was mir am besten auch gefällt, ist: Jugend ist ein Club, der früher oder später alle Mitglieder rauswirft.
Ja.
Ja, geil, oder? Aber ich mochte das auch, weil er ist ja sehr alterslos. Er hat sich auch selber gesagt, ich bin Deutscher, aber ich bin ja Weltbürger und ich bin so offen und ich lasse mich auch nicht nirgendwo reindrängen und ich bin so wie ich bin. Und das ist auch in der Serie sehr schön rübergekommen, dass er ja sich auch schon früh für Jugend und das Thema Freiheit eingesetzt hat. Und dass wir die so frisch und so alt werden und dann immer noch so frisch am Zeitgeist sein, das ist doch genial. Das wünsche ich mir ja persönlich für mich selber total. Ich möchte es auch, dass ich dann immer noch so offen bin und sage, ich verstehe, wie die Welt draußen ist. Obwohl er viele schwierige Aussagen auch getätigt hat.
Ich muss auch nochmal sagen, die Zeit, als er so abgenommen hat mit der 3D-Diät, das finde ich auch absurd, ne? Der hat abgenommen so viel, weil er in eine Dior-Kollektion, also weil er in Dior-Mode passen wollte, weil er eine Modenschau gesehen hat und ihm die Looks gefallen haben und er dann gedacht hat, er will die tragen. Und dann hat er, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kilo ist und wie viel Monate.
42.
Ja, in 13 Monaten, glaube ich, ja. 42 Kilo, genau. Ja. Und da denke ich mir, ey, wie diszipliniert muss man sein? Und was ich auch immer viel gelesen habe, ist, dass er sehr großzügig war. Also so mit dem, was er seinen Mitarbeitern und so gegeben hat und also auch finanziell, wie er sie unterstützt hat oder wenn irgendjemand was brauchte. Das finde ich auch nochmal bemerkenswert.
Absolut. Da hast du vollkommen recht. Also an der Stelle, wir ehren eine große Persönlichkeit. Und werden weiterhin viel Spaß mit seinem Vermächtnis haben. Und ich bin sehr gespannt, was aus der Marke Chanel in den nächsten Jahren wird, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, das wird in irgendeiner Form sicherlich nochmal bei uns in unserem Podcast Thema werden.
Ich hoffe auch, dass die Karl Lagerfeld Marke noch eine Weile bleibt.
Ja, das stimmt. Das denke ich auch, dass das wird. Aber es ist natürlich schwierig, das immer wieder so hochzuheben. Er hat ja auch nochmal so in den letzten Jahren dann sehr stark mit diesen verschiedenen comicartigen Figuren da, mit seiner eigenen Person ja auch gearbeitet. Das wird irgendwann mal Schluss sein, weil das funktioniert halt dann irgendwann nicht mehr.
Ich hätte gerne noch mehr davon. Jetzt erst recht. Und wir haben gar nicht über Choupette geredet.
Ja, oder Baptiste.
Stimmt, oder Baptiste. Oder Claudia Schiffer.
Claudia Schiffer. Den Fakt habe ich noch. Okay. Claudia Schiffer.
Ja.
Die ist schon richtig früh. Richtig früh dabei. Also die ist schon 87 oder so. Ist die schon bei ihm Mode? Und sie war 11-mal die Braut in Chanel-Shows.
Krass.
11-mal.
11-mal.
Ja.
Und über Heidi Klum und seine Abneigung oder seine Antipathie gegen sie? Haben wir auch noch nicht geredet.
Ja, da gibt es sicherlich viele, wo man nochmal drüber reden müsste. Yves Saint Laurent, die Verbindung zu Yves Saint Laurent haben wir überhaupt gar nicht nochmal.
Ja, die ist aber in der Serie gut aufgegriffen.
Das stimmt.
Also das guckt euch das unbedingt an. Das war nämlich etwas, was ich zu meiner Schande gestehen muss, das wusste ich nicht. Das fand ich übelst krass, dass einfach seine große Liebe eine Affäre hatte mit Yves Saint Laurent.
Ja, und was soll jetzt machen? Wir schauen uns, es gibt nämlich noch, kleiner Tipp, es gibt noch einen Film von Yves Saint Laurent, also einen Spielfilm, den schauen wir uns auch nochmal an.
Ich würde gerne eine Karl Lagerfeld-Doku jetzt nochmal sehen. Erstmal. Ich weiß noch nicht genug über ihn. Ich will noch mehr wissen oder mir noch mehr anschauen.
Ja, aktuell ist es leider gar nicht so einfach. Ich habe ja viel gesucht und geschaut und viel gelesen darüber. Aber aktuell sind die nicht so einfach verfügbar.
Sagt uns doch gerne mal, wie ihr die Folge fandet. Ob ihr die Informationen so kanntet oder ob was Neues dabei war, was ihr noch nicht wusstet. Was ihr gerne noch erfahren wollt vielleicht. Und ob wir so ein Designerporträt nochmal über jemand anderen machen sollen. Und wenn ja, über wen? Kommentiert es gerne oder schreibt uns gerne eine Nachricht. Über Instagram zum Beispiel.
Folgt uns bei Instagram, das brauchen wir. Wir brauchen eure Bewertungen in den jeweiligen Podcast-Formaten bzw. Plattformen.
Ja, wir würden uns da sehr, sehr über positive Bewertungen freuen.
Genau.
Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Folgen anhört.
Genau.
Und an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht,
ja,
über diesen tollen Menschen zu reden. Karl Lagerfeld.